Der Predigtext auf den heutigen 12. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist die alttestamentliche Lektion aus dem 29. Kapitel des Propheten Jesaja von Vers 17 bis 24. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben im Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob, Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder, in ihrer Mitte werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Amen. Was steht uns bevor? Was kommt auf uns zu? Was bringt die Zukunft? Auf diese bange Frage, liebe Gemeinde, gibt der zeitgenössische und zeitkritische Dramatiker Friedrich Dürrenmatt eine bedrängende Antwort. In seiner weit bekannt gewordenen Kurzgeschichte Der Tunnel erzählt er von jenem 24-jährigen Studenten, der am Sonntagnachmittag den übervollen Zug besteigt, um in zweistündiger Fahrt zurück an die Universität zu fahren. Er kämpft sich durch das Wirrwarr von Familien und Rekruten und Studenten und Liebespaare und findet glücklicherweise noch im letzten Wagen einen freien Fensterplatz. Während er sich genüsslich eine Brasil ansteckt und den Rauch in die Luft bläst, huschen draußen schmucke Städtchen, nette Dörfchen und gepflegte Wiesen vorüber. Die Sonne lacht von einem wolkenlosen Himmel herab mitten ins Abteil. Aber dann geschieht das Unheimliche. Kurz hinter Burgdorf fährt der Zug in einen Tunnel, den er gewöhnlicherweise in wenigen Augenblicken passiert. Aber diesmal rast diese Eisenbahn mit zunehmender Geschwindigkeit in eine nicht mehr aufhellende Nacht hinein. Die einen bemerken es gar nicht und schauen schlaftrunken in ihre Lektüre. Die anderen sitzen im Speisewagen und prosten sich fröhlich zu. Und die Dritten schauen erstarrt, aber sie verdrängen jedes lähmende Entsetzen. Den 24-Jährigen hält es nicht mehr auf seinem Platz. Vorne im Gepäckwagen trifft er auf den Zugführer, der lapidar feststellt: Wir bewegen uns auf Gleisen. Der Tunnel muss irgendwo hinführen. Gemeinsam ersteigen sie die Zugmaschine, aber der Führerstand ist leer. Die Geschwindigkeit nimmt zu, der Zug rast in den Abgrund. Was sollen wir tun? Brüllt der Zugführer in den Höllenlärm. Nichts, antwortet der andere unbarmherzig. Nichts. Das Unheil bricht herein. Dürrenmatt sagt, in diesem Zug sitzen wir alle. Keiner von uns ist auf dem Bahnsteig zurückgeblieben und winkt den letzten Waggons freundlichst und gemächlich nach. Wir alle haben im Zug der Zeit unser Plätzchen eingenommen. Wochen, Monate, Jahre huschen an uns vorüber. Die Sonne lacht doch über einem Geschlecht, das nach Goethe vom Dunkel ins Helle strebt. Und dann passiert das Unheimliche. Das Licht geht aus. Es wird dunkel wie in einem Tunnel. Und die Schatten werden länger. Und der Zug rast mit zunehmender Geschwindigkeit in die Nacht des Krieges, des Leides, der Terror, des Terrors, der Verfolgung, der Unterdrückung. Die einen bemerken gar nichts und vertiefen sich in ihr Geschäft. Die anderen, die füllen ihre Gläser randvoll und spülen die Angst mit Alkohol hinunter. Und die Dritten schauen erstarrt, aber sie wollen es überhaupt nicht wahrhaben. Nur wenige reißt es von ihrem Stuhl. Sie zeigen Initiative. Sie wollen den Zug stoppen, aber der Führerstand ist leer. Das Tempo ist nicht zu drosseln. Der Zug rast in den Abgrund. Nichts ist mehr zu tun. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Dürrenmatt sagt es mit vielen Politologen, Ökologen und Soziologen. Das Unheil bricht herein. Nur Jesaja sagt es anders. Er ist kein Politologe, auch wenn er die Gewaltherrschaft eines Sanherib sehr wohl einzuschätzen weiß. Er ist kein Ökologe, auch wenn er seine Umwelt und deren Probleme in Juda von Kindesbein an kennt. Er ist erst recht kein Soziologe, der die Gesellschaftsschichten beurteilt, obwohl er alle Menschen kennt. Jesaja ist Theologe, der im Auftrag Gottes einem verstörten Volk diese Botschaft, dieses Dokument der Hoffnung weitersagt. Nicht das Unheil bricht herein, sondern das Heil steht bevor. Er sagt es denen, die im Dunkel sitzen, es wird nicht Nacht, sondern Tag. Er sagt es denen, die vor Angst zittern, es hört nicht auf, sondern es fängt an. Er sagt es denen, die so sehr am Unheil leiden. Und das ist das Erste. Das Heil steht bevor. Jesaja sagt es konkreter, weil der Schalom Gottes, der Friede Gottes nie abstrakt ist. Der Friede Gottes hat Blut und Leben. Wir müssen beispielsweise an Elternhäuser denken. Väter und Mütter taten alles, um ihre Kinder recht und christlich zu erziehen. Ihre ganze Hingabe, ihre ganze Liebe investierten sie in diese Aufgabe. Aus diesen Jungen sollte doch etwas Rechtes werden. Und mit 14 gab es die ersten Verständigungsschwierigkeiten. 2 Jahre später redete man nur noch aneinander vorüber. Und mit 18 tauchte der Sohn in der Drogenszene unter und die Tochter zog zu ihrem Freund. Sie hören und glauben nichts mehr, weint die Mutter. Und Jesaja sagt es in alle Elternhäuser hinein. An jenem Tage werden die Tauben die Worte der Bibel hören. Nicht ewig werden sie ihre Ohren verstopfen können. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder wir müssen an Hochhäuser denken. Im 10. Stock lebt diese Frau. Der Mann ist im Kriege gefallen. Der Sohn ist plötzlich gestorben und sie wurde arbeitsunfähig geschrieben. So lebt sie dort einsam und sieht durchs Fenster hinunter in den Park, wie ältere und jüngere Menschen sich ihres Lebens freuen. Schon lange kann sie einen Gott der Liebe nicht mehr ausmachen. Mich mag keiner, klagt sie. Und Jesaja sagt es in alle Hoch- und Mietshäuser hinein. An jenem Tag werden die Augen der Blinden aus Dunkel und Finsternis sehen. Keiner ist unheilbar blind für die Liebe Gottes. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Liebe kommen. Oder wir müssen an Krankenhäuser denken. Der Arzt diagnostizierte eine schwere Krankheit und ordnete die Überführung ins Hospital an. Eine Untersuchung jagt die andere. Fachleute schütteln den Kopf, sie können den Herd nicht finden. Der Mann wird immer elender und zu Hause wartet das Geschäft, die Familie, die Aufgaben. Ob eine Gesundung überhaupt noch möglich ist? Ich kann nicht mehr, sagt er. Und Jesaja sagt es in alle Krankenhäuser und Krankenstuben hinein. An jenem Tag werden die Elenden wieder Freude haben. Auch als Todkranke haben wir immer die Genesung vor uns. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Güte kommen. Wir müssen an Armenhäuser denken. Sie stehen keinesfalls nur in den Favelas von Rio und in den Slums von New York. Sie stehen ja mittendrin in unseren Altstadtquartieren und Neubaugebieten. Oft hinter vornehmen Mauern und herrlichen Gardinen. Da sind sie doch, diese immer größer werdende Zahl der Schwermütigen, die mit dem Gedanken an den Tod spielen, weil sie die Freude am Leben verloren haben. Ich mach Schluss, sagen sie. Es hat ja alles keinen Sinn. Und dieser Jesaja sagt es in alle Armenhäuser hinein. An jenem Tag werden die Ärmsten unter den Menschen fröhlich sein. Die tiefste Tiefe ist überwunden. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Freude kommen. Und wir müssen an das Haus dieser Welt denken, das immer mehr zu einem Tollhaus wird, weil sich Irrsinnige und Fanatiker die Macht unter den Nagel reißen. Und Jesaja sagt es in dieses Tollhaus hinein, an jenem Tag wird es mit den Tyrannen und Lügnern und Unheilstiftern ein Ende haben. Das Selektieren und Inhaftieren und Exekutieren und Füsilieren, all das wird ein Ende haben. Einmal werden alle zur Erkenntnis des Friedens kommen. In welchem Haus wir uns auch jetzt befinden, in welcher Lage wir uns im Moment auch befinden, an welchem Unheil wir alle am meisten leiden. Diese Botschaft, Freunde, ist unüberhörbar. Das Heil steht bevor. Aber ist diese Botschaft glaubhaft? Zu schön, um wahr zu sein? Hat nicht das alte Sprichwort schon recht? Hoffen und harren hält die Leute zum Narren. Müssen wir nicht Rainer Maria Rilke recht geben, der sagte, was ein Wahnsinn, uns nach danach wegzutrösten. Stehen wir nicht diesem Philosophen Feuerbach ganz nahe, der dies alles als Wunschdenken, als Spiegelbild unseres Herzens abqualifiziert? Ist dieses Wort wahr? Ist diese Verheißung richtig? Stimmt diese Botschaft? Die Bibel sagt, und das ist das Zweite, der Heiland steht dafür. Gewiss, unsere Botschaften sind Wunschvorstellungen. Unsere Verheißungen sind Utopien. Unsere Worte sind wie der Wind, der vergeht. Aber Jesaja Wort ist Fleisch geworden. In Bethlehem ist der geboren, der Menschen erlöst und Freude auslöst. Jesus Christus ist doch diese Hoffnung in Person. Er vertauschte das Vaterhaus im Himmel mit dem Tollhaus dieser Erden. Und hier spielte er sich nicht als der Hausherr auf, der auf den Tisch haut und nur an höheren Mieteinnahmen interessiert ist. Hier spielte er nicht den Hausbesetzer, der eine Flagge hinaushängt und eine Zweckentfremdung verhindern will. Hier spielte er auch nicht den Hausmeister, der mit stählernen Besen für Ruhe und Ordnung sorgt. Von allem Anfang an war er der Heiland, der gesagt hat, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er war interessiert an verlassenen Kammern und verlorenen Winkeln und feuchten Souterrains. Trepp auf, trepp ab, sehen wir ihn gehen, um nach den Verzweifelten und Verlassenen zu schauen. Wir sehen ihn dort bei dem Tauben, der von seiner Umwelt abgeschnitten ist Und ihm legt er diesen Finger in die Ohren, so als wollte er fragen, tut's da weh? Ja, da sitzt es, das ihn zum Behinderten von Kindesbeinen anmacht. Und dann dringt durch diesen bis dahin geschlossenen Gehörgang dies eine Wort, Hephata, werde aufgetan und der Mann erlebt eine neue Wirklichkeit. Wir sehen diesen Jesus bei dem Blinden, der menschlich und geistlich ein Wrack ist. Und Jesus legt ihm die Finger auf die Augen und sagt, gehe und wasche dich im Teich Siloah. Der Mann gehorcht und ihm wird das Augenlicht wieder geschenkt. Wir sehen diesen Jesus bei jenem Mann auf der Matratze. Ihm sagt er, stehe auf und geh. Und dieser Mann rappelt sich zusammen und schultert sein Bett. Und dort jener Arme, der vom Teufel geplagt ist. Und Jesus befiehlt, fahre aus. Und dieser Langzeitkranke, der wird frei und bittet, Herr, ich möchte bei dir bleiben. Überall an jeder Ecke wird doch dieses Heil sichtbar, weil Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Trotzdem verweigern sie diesem Herrn das Hausrecht, schleppen ihn aus dem Haus, aus der Stadt und beseitigen ihn am Schandpfahl. Aber auch dort hört er nicht auf, unser Heiland zu sein. Durch seinen Tod ermöglicht er die Vergebung der Schuld und Vergebung der Schuld. Tilgung unseres Sündenregisters, Neuanfang, das ist doch unsere tiefste Heilung, unsere größte Medizin. In Jesus ist die Zukunft schon gegenwärtig. In Jesus ist das Kommende schon spürbar. In Jesus ist diese Hoffnung wahr, Freunde. Aber, und das ist das Dritte und Letzte, der Heiland steht dafür, gewiss. Aber das ist das Dritte, die Heiligung steht nun an. Die Heiligung steht an. Diese Hoffnung soll unseren Alltag heiligen. Diese Aussicht auf morgen muss unser Heute heilig, das heißt neu machen. Sehen Sie, der Schüler, der in diesen Tagen seinen Schulsack gepackt hat, freut sich auf die Herbstferien. Noch 7 Wochen, dann ist der Stress vorbei. Der Camper, der nach wunderschönen Urlaubstagen seinen Wohnwagen wieder einmottet, freut sich auf den Winterurlaub. Noch 4 Monate, dann rollen die Räder wieder. Und der junge Mann, der sich fröhlich verlobt hat, der freut sich auf die Hochzeit und sagt, noch 1 Jahr und dann gehört sie mir ganz. Die Spannung auf die Zukunft liefert die Energie für die Gegenwart. Und wenn das schon bei Herbstferien und Winterurlaub und Hochzeitsfeier so ist, wie viel mehr muss das bei Gottes Heil so sein? Wenn er morgen die Ohren meiner Kinder öffnen wird, dann muss ich heute nicht an diesen Tauben irre werden. Wenn er morgen mir den Stab für seine Liebe stechen wird, dann muss ich doch heute nicht daran zerbrechen. Und wenn er mir morgen meinen Krebs und meinen Herzinfarkt wegnehmen wird, dann muss ich doch heute nicht untröstlich sein. Und wenn er morgen auch meine Schwermut und Depression tragen wird, dann muss ich heute nicht am Glauben irre werden. Auch eine zerstrittene und zerrissene Welt ist des Jammers nicht wert, weil dieses Wort gilt, siehe, ich mache alles neu. Liebe Freunde, diese Kurzgeschichte von Dürrenmatt endet ja schrecklich. Die Zugmaschine senkt sich immer weiter und rast mit fürchterlichem Sturz in das Innerste der Erde. Auch der Zugführer stürzt und bleibt blutüberströmt auf den Schalthebeln liegen. Der 24-jährige Student hat seine Augen weit aufgerissen und schreit: Gott ließ uns fallen. Und so stürzen wir denn auf ihn zu. Wir wissen es jetzt anders. Gott hält uns fest. Und deshalb gehen wir jetzt auf seine Welt zu. Glauben Sie es, das Heil steht bevor. Amen.